House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. In dieser Folge habe ich TV-Moderatorin und Autorin und meine liebe Freundin Paula Lambert zu Gast. Und wir haben eine ganze Bandbreite an Themen abgehandelt, von der Kraft der Gedanken über Penisfotos bis hin zur Kunst, sich selbst zu lieben. Viel Spaß. Liebe Paula, ich freue mich so, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, sehr gerne, danke.
Wir haben ja ein bisschen, es ging ja ein bisschen hin und her mit den Terminen, aber ich freue mich wirklich, freue mich riesig, dich jetzt endlich auch mal wiederzusehen. Ich glaube, wir haben uns schon länger nicht gemeldet. Das ist gut,
glaube ich. Wir haben uns lange nicht gesehen, wir haben telefoniert und so weiter, aber live in die Augen geguckt und man uns ewig nicht, das stimmt.
Ich habe auch mal überlegt, wie lange wir uns kennen. Wann, ich glaube, 2012 bei dem Fotoshooting für eine Kampagne für das Buch. Mhm. Haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
Ja, also nicht für das Buch speziell, sondern, also nicht meins, sondern...
Über die, das wir später auch noch sprechen.
Also, nee, sondern für, damit die Leute mehr lesen, ja. Einfach. Ja, das war sehr schön. Ich habe aus einem riesigen Buch rausgeguckt, glaube ich. Oder habe mich über so eine Absperrung gelehnt oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, du warst auch in ein Buch gefesselt.
Mhm. Und ich weil Lesen so fesselnd ist, genau.
Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht hatte, was für eine coole Frau. Weil ich habe deine Artikel in der GQ gelesen. Ich kannte damals, glaube ich, noch nicht deine Bücher. Aber dann habe ich sie mir besorgt und fand es einfach ganz, ganz großartig. Sie streichelt mich gerade.
Ja, sie streichelt. Danke. Und damals war ich ja noch nicht halb so cool wie heute.
Richtig.
Nein, damals war ich noch, sagen wir so, knietief in meinen Ängsten gefangen. Aber danke. Also ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, dich zu kennen.
Dito. Aber wo du es gerade schon ansprichst, Ängste. Was würdest du denn sagen, war damals so das präsenteste Thema?
So mein Hauptthema im Leben ist eine wahnsinnige Verlassenheitsangst. Mhm. Und die Angst, nicht akzeptiert zu werden für das, was ich bin. So. Und es ist natürlich ganz clever, dann mit solchen Ängsten beim Fernsehen zu arbeiten, aber es kam halt so. Also es tut mir total gut, für andere Menschen da zu sein. Und ich habe auch jahrelang selber Therapie gemacht. Also ich habe meine Ängste soweit. Es sind wie wilde Hunde, aber sie haben jetzt ihr eigenes Häuschen. Und zum Spielen kommen sie immer noch raus, ab und zu.
Ich bin, ich habe gestern auch nochmal in dein letztes Buch reingeschaut, also das letzte für Erwachsene, was du geschrieben hast. Mhm. Das heißt, liebe dich, sonst liebt dich keiner, wenn ich es richtig zitiere.
Nee, finde dich gut, sonst findet dich keiner.
Finde dich gut, sonst findet dich keiner. Und da geht es ja auch so ein bisschen um deine Geschichte. Und was mich, als ich das gelesen habe, weil du damit auch so ehrlich umgegangen bist, ich hatte wirklich ein paar Mal schlucken müssen. Zum Beispiel als deine Mutter, ich glaube auch deine leibliche Mutter, dein verdientes Geld genommen hat, um sich ein Flugticket nach L.A. zu kaufen und die wechselnden Partner. Für die, die das Buch nicht gelesen hat, magst du vielleicht ein ganz kleines bisschen erzählen, was so dein Background ist?
Meiner grundsätzlich?
Deiner grundsätzlich von damals.
Von der Kindheit an. Ja. Oh Gott, das wird jetzt aber ein weiter Ausschlag. Also, genau, ich bin geboren worden, ja, wie alle. Und zwar als Produkt quasi eines One-Night-Stands. Mhm. Ich bin das erste Mal meines Vaters. Und so wie er es mir beschrieben hat, fand der Zeugungsakt statt, weil meine Mutter einfach nicht gehen wollte. Die waren beide Betreuer auf so einer Behindertenfreizeit. Mhm. Sie ist zu ihm ins Zelt gegangen und dann hat er irgendwann gesagt, na ja Gott, dann mache ich das halt.
Wie alt waren die beiden, ne?
19.
Ja.
Und mein Vater hatte damals so einen ganz, ganz langen, dichten Bart und eine ganz schlimme Topffrisur. Also mein Vater besteht im Wesentlichen aus Haaren. Der sieht halt aus wie jemand, der aus den Bayerischen Bergen kommt, was er auch tut. So. Und jedenfalls ging es meiner Mutter gesundheitlich, seelisch und so weiter nicht gut. Die hat sehr, sehr sich ihrer Sucht sehr stark hingegeben und darum ich war ein halbes Jahr auf der Welt und dann haben die Nachbarn bemerkt, dass da drüben immer ein Baby alleine in der Wohnung liegt und haben sich Zugang verschafft und mich da rausgeholt. Und mich dann auch mit Erlaubnis meiner Mutter mitgenommen. Und das war für mich Mama, also meine Pflegemutter. Mhm. Und Mein Pflegevater habe ich interessanterweise Onni genannt, obwohl ich gewusst haben muss, dass, also offenbar muss ich gewusst haben, dass das nicht mein Vater ist, was ich ganz merkwürdig finde, aber jetzt sind beide tot, die waren uralt damals schon. Jedenfalls haben die mich aufgezogen. Ich hatte da auch zwei Pflegegeschwister. Und dann eines Tages kam meine leibliche Mutter wieder, wie aus dem Nichts, und hat mich mitgenommen.
Wie alt warst du denn?
Da war ich 5,5 oder so. Ah, okay. 5,75. Also ich sollte übers Wochenende bleiben und dann habe ich meine Pflegeeltern aber knapp 2 Jahre nicht gesehen. Also es war...
Oh Gott, wie war das für dich?
Beschissen. Ich weiß noch, dass ich am Telefon geweint habe und so. Und geschrien habe, aber was willst du machen als Kind? Ja, fügst du dich in dein Schicksal? Und ich glaube, da fing das große Verstecken an, dass ich immer dachte, okay, wenn ich mich unsichtbar mache, dann passiert nichts Schlimmes. Mhm. War natürlich trotzdem so.
Ja.
Und so rückblickend betrachtet wünschte ich, dass meine Mutter früher mit der Therapie oder zumindest einer Therapie, die sie auch meiner Meinung nach durchgezogen hätte, sie behauptet, sie sei völlig übertherapiert, aber ich würde da aus heutigem Kenntnisstand widersprechen. Und das irgendwie, also sie war einfach nicht für mich da. So, und dann habe ich mich mit 13 mehr oder minder selbstständig gemacht und habe mit 15 meinen ersten Job gehabt. Und
als was?
Als Spielzeugverkäuferin. Das Spiel waren Camper in Bonn auf der Friedrichstraße. Das gibt es nicht mehr. Die hatten so einen Teddybär draußen, der so, ja, also von Steiff, der so automatisch Seifenblasen geblasen, okay, hat. Und der Herr Camper war uralt und ein totaler Tyrann, klitzekleiner, dünner Mann. Und ich habe, warte mal, wie viel habe ich gekriegt? Ich glaube 4,50 Mark oder sowas. Oder irgend so ein Witzpreis. Oder 5 Mark, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das Spielzeug verkauft, die Leute beraten, ganz schlecht. Ich war echt eine Pfeife und sollte das dann noch einpacken, was ich auch nicht konnte. Naja, und dann habe ich mir andere Jobs gesucht, vor allem, weil ich dann plötzlich so ein Ausbruchsbedürfnis hatte und entschieden habe, dass ich nach Amerika gehe und Hollywood-Star werde. Mhm. Und da hatte ich noch 1000 Mark von einer Arbeitsstelle, die sollte sie mir schicken. Und dann, der Arbeitgeber hat die irgendwie nicht rausgerückt, dann ist sie mit ihrem Freund, der Polizist war, nach dessen Dienstschluss, ist glaube ich auch, entsprach nicht so ganz den Vorschriften, jedenfalls ist er in seiner Uniform dahin marschiert und dann haben die das Geld rausgerückt und dann hat sie sich davon, ich war da schon in Los Angeles, hat sie sich davon ein Flugticket gekauft zu mir und hat gesagt, wieso, so hast du doch auch was davon. Mhm. Und ja, da war ich etwas baff, aber ich habe mir damals angewöhnt gehabt, alles so wegzulächeln, was von ihr kommt. Mhm. Und auch als sie dann 2 Wochen später einen uns allen völlig unbekannten Amerikaner geheiratet hat, weil sie irgendwie entschieden hatte mit Leuten, die sie da schon aus irgendeinem Urlaub kannte, dass es gut wäre, wenn sie jetzt heiraten und da bleiben würde. Naja, und so weiter. Das war im Grunde schon das Ende unserer Beziehung. Also da fing es schon an, sich etwas auszudünnen.
Hast du heute noch Kontakt mit deiner Mutter?
Nee.
Gar nicht mehr?
Nee, weil ich gemerkt habe, also als ich selber Kinder bekommen habe, ich habe 2 Jungs, 15 und 12, die ganz, das ist wirklich ihr Pech, aber naja, weil die echt cool sind und süß und witzig. Gestern hatten wir Rio, der Kleine sollte was basteln für die Schule, so einen Englischvortrag. Und auf der Uhu-Flasche war oben noch harter Uhu, so, den man so abziehen konnte. Ja. Und ich fing gerade an, er sagte, nein, bitte gib mir die Flasche, das ist meine Satisfaction. Naja, jedenfalls, als ich Kinder bekam, habe ich dann gemerkt, ach, so fühlt man sich, wenn man jemanden liebt. Mhm. Und ich hätte diesen Kindern niemals das antun können, was sie mir angetan hat, also seelisch und emotional. Und da konnte ich das nicht mehr ertragen, neben ihr zu sein, tatsächlich. Und als ich dann gemerkt habe, die weigert sich so richtig, den Schmerz aufzuarbeiten, aus meiner Sicht, ja, konnte ich keinen Kontakt mehr abbrechen. Und dann kam ein Adoptionsangebot von meiner Stiefmutter. Und das habe ich angenommen und habe mich auch rechtlich von ihr getrennt. Weil ich dachte, wenn sie alt ist, ich will nicht gezwungen werden, für sie aufzukommen. Das will ich nicht. Ja. Kann man vielleicht auch anders handeln, aber ich bin durchaus Anhängerin der Theorie, dass man Familie sich selber sucht. Mhm. Also.
Ja, danke, dass du das auch hier teilst. In L.A. Habe ich gelesen, hast du nur $100 für die Miete gezahlt, ja, was hauptsächlich daran gelegen hat, dass ich im Endeffekt die eine Hälfte des Bettes gemietet hast.
Ja, ich habe die eine Hälfte des Bettes gemietet. Also es war so, dass ich in Bonn, man kennt sich in Bonn, das ist halt ein kleines Dorf, und der Andi, der wollte da auf die Musikschule und ich habe gesagt, weißt du was, ich komme mit, dann bin ich nicht alleine. Ich wollte auch raus in die weite Welt. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ich fahre vor. Ich glaube, ich habe möglicherweise nicht gesagt, dass ich echt lange bleiben will. Das könnte sein. Aber naja, jedenfalls habe ich gesagt, dann geh du schon mal vor, such eine Wohnung und ich komme nach. Und dann hatte er eine Wohnung gefunden, nämlich so ein Two-Bedroom, also Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Und da in dem Wohnzimmer wohnte aber schon der Roger aus Schweden und der Andi dann auch, und dann, da kein Platz mehr war, habe ich dann beim Andi im Bett geschlafen. Und was eigentlich unfair war, weil die anderen mussten auch $100 zahlen und Andi und ich hätten eigentlich weniger zahlen müssen. Naja, jedenfalls haben wir uns dann da das Bett geteilt. Das war auch völlig unproblematisch, weil wir relativ schnell uns irgendwelche Spusis gesucht haben außerhalb. Er war öfter weg, ich war öfter weg. Mhm. Und das hat fast ein Jahr super geklappt. Also wir haben uns auch nicht gestritten und nichts.
Wie lange bist du denn in den USA geblieben?
So knapp 11 Monate. Mhm. Und dann wollte ich zurück, um mit meinem Vater über Geld zu sprechen. Also vielmehr, ich wollte ihm sagen, du musst mir mehr Geld geben. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Und dann hat er gesagt, ich soll erstmal was Vernünftiges machen. Und dann dachte ich, na gut, dann gehe ich halt nach München und studiere Jura. Fand ich grotesk. Und habe dann irgendeinen komischen Brief an die ZVS geschrieben. Ja. Und gesagt, meine Geschwister sind schwer erziehbar und meine Oma ist gebrechlich und ich muss in München unbedingt einen Studienplatz kriegen, damit ich da helfen kann. Und dann habe ich mit meinem grottigen 2,9er Abi-Schnitt tatsächlich einen Jurastudienplatz an der LMU gekriegt. Und ich dachte, oh shit. Und dann bei der Akkreditierung fehlte mir aber ein Exmatrikulationsstempel von der Uni Bonn, Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe es verkackt, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ich glaube, die kamen mir erleichtert vor, mein Vater und seine Frau, aber naja. Und dann bin ich, ohne je hier gewesen zu sein, also außer als Kind einmal, bin ich hierher gezogen und nie wieder weggegangen.
Und was hast du dann gemacht? Hast du hier studiert, oder?
Ich habe hier studiert, Englisch und Geschichte, aber wie ich so war in dem Alter, war ich jetzt nicht so richtig oft da. Und damals fing um die Ecke, ich habe an der TU studiert, da gab es die Filmbühne Wien und die hat um 9 Uhr die erste Vorstellung gehabt. Und morgens. Und da bin ich dann hingegangen. Ich habe viele Filme gesehen in der Zeit. Also. Und dann dachte ich, es hat ja alles überhaupt keinen Sinn und habe mich bei Prinz, dem Stadtmagazin, beworben.
Ja, das kenne ich auch noch.
Und dann habe ich, weil mein Mitpraktikant dann zu Axel Springer, zur BZ gegangen ist, das ist so eine Boulevardzeitung in Berlin, bin ich da mitgegangen und dann habe ich mich für die Journalistenschule beworben und die haben mich direkt genommen und dann lief eigentlich alles relativ glatt. Also.
Du hast dann erst geschrieben und so richtig bekannt wurdest du, glaube ich, mit der GQ-Kolumne, richtig?
Genau, ja, und diese Hollywood-Geschichte, ich hatte immer das Gefühl, ich muss was Künstlerisches machen und dachte, natürlich ist es Schauspielerei, weil ich wollte irgendwie gesehen werden. Mhm. Aber hätte ich genauer darüber nachgedacht, wäre mir klar gewesen, dass es das Schreiben ist, weil ich immer schon geschrieben habe. Und das war es dann auch. Es hat vom ersten Moment an totale Glücksgefühle in mir ausgelöst. Und ja, genau. Und dann habe ich ganz viel da gearbeitet, bin dann zur Welt gegangen, habe für die Welt Reportagen geschrieben, bin dann, habe noch nebenher für die Süddeutsche geschrieben, heimlich. Da tauchte der Name Paula Lambert zum ersten Mal auf. Das ist nämlich ein Künstlername.
Okay, wir verraten ja aber nicht deinen echten.
Der steht auf Wikipedia, aber wenn man den liest, versteht man, warum ich einen Künstlernamen brauche.
Also müsst ihr nachschauen, verraten wir hier nicht.
Ja, oder lasst es einfach. So, jedenfalls Paul Lambert war nämlich ein Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, den ich sehr mochte. Okay. Ja. nicht privat kennengelernt, aber ich fand den Namen gut. So, genau, und dann habe ich auf der Weihnachtsfeier im Suff gekündigt, meinem damaligen stellvertretenden Chefredakteur Klaus Strunz, den man heute kennt als
war mal mein Nachbar.
Parolenschreier, ja, der eigentlich, ich dachte immer, ist ein zuverlässiger Knabe, naja, jetzt nicht mehr so. Jedenfalls toll. Wie war so als Nachbar? Interessant.
So ganz okay.
Okay, auf jeden Fall war er damals sehr fair zu mir, hat mich nämlich und sofort.
Ich habe nicht so gut verstanden.
Ah, okay.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Na gut, die Gerüchte machen wir später. jedenfalls hat er mich aus dem Vertrag rausgelassen. Also ich hatte keine 3-monatige Kündigungsfrist, sondern war dann direkt raus, wofür so eine Weihnachtsfeier halt gut ist. Und dann habe ich bei der Süddeutschen angefangen, also als Freie, bei der Berlin-Seite unter Jakob Augstein, der damals ein bombenmäßiger Chef war, wirklich toll. Und dann habe ich ganz viel für Geo geschrieben. Und als ich mein erstes Kind bekam, konnte ich nicht mehr so viel reisen oder wollte nicht mehr so viel reisen. Und habe dann meinem Kumpel, der gerade bei der GQ angefangen hat, vorgejammert, ich bräuchte mehr Jobs. Und da hat er gesagt, probier doch mal die Sexgeschichte hier. Mhm. Und das hat großen Spaß gemacht, weil Sex mich persönlich auch sehr interessiert hat. Und dann habe ich einfach diese Kolumne geschrieben und 5 Jahre später das erste Buch und damit musste ich dann ins Fernsehen und so wurde Paula Lambert überhaupt erst malig gesehen.
Ja.
Damals war ich aber super schlank, nicht so wie heute.
Naja.
Heute bin ich ein kleiner Lustknubbel.
Aber ein sehr süßer und hübscher. Ich finde, das ist alles so an der richtigen Stelle.
Ja.
Wie ist das denn, also um euch das zu verraten, am Samstag hat mir Paula das Foto, das hässlich, also ein Foto zugeschickt und ich muss dir zustimmen,
ja.
wir haben dieses, es war ein Penis
und ungefragt eingesandter
Penis und wir haben einstimmig beschlossen, das ist vermutlich der hässlichste Penis, den wir jemals gesehen haben.
Ja, also ich habe noch einen, den habe ich aber gelöscht. Das war wie so ein kleiner, nackter, enthäuteter Finger. Das war wirklich furchtbar. Aber ganz ehrlich, dieses Foto fand ich von der Fotoqualität wirklich nochmal bahnbrechend. Also der Typ hatte in Adiletten stehend sein schlappes Stummelchen über den Unterhosenrand gehängt und so von oben runter fotografiert. Und es war wohl eine Erektion.
Ach, das war eine Erektion.
Sah für mich so aus, so eine halbe zumindest. Aber das war wirklich das Erbärmlichste. Also das wer, warum? Ich verstehe das
ich
nicht.
Verstehe
das
auch
ist,
nicht.
Wenn ich so einen Penis hätte, wo du sagst, Potzblitz, da ist aber jedes Pferd neidisch. Der ist aber so schön.
Ich kann Penis nachmachen. Soll ich gerade machen?
Du kannst Penis nachmachen.
Ja, pass auf. Ich werde das in meiner Story zeigen.
Okay, gut. Ich finde immer, es gibt auch so Penisse, die sagen, hallo. Hörst du nicht? Wenn die so aufregen, hallo.
Ja, oder eher, hey. Ich mag lieber, hey.
Ja, auf jeden Fall, es gibt so ulkige.
Und das war jedenfalls nicht so ein Penis.
Nee, das war die Art Penis, wo ich mich gefragt habe, was ist die Message dahinter? Warum schickst du diese Art Foto raus?
Darf ich dich als Expertin überhaupt sowieso mal fragen? Ich verstehe generell nicht, was ist das Motiv hinter Penisfotos? Ich habe das einfach nicht verstanden.
Bestätigung, dann vielleicht ein bisschen der Reiz des Verbotenen. Mhm. Überhaupt der Thrill daran, dass eine andere Frau dann deinen Penis anguckt. Aber worauf wirklich kein Penisfotograf achtet, ist, den Hintergrund mal aufzuräumen.
Ja, Wäschekörbe.
Wäschekörbe, fiese, olle
Waschbecken.
Ja, oder so leere Zahnputz. Dinge ausgedrückte, alte Flaschen, Pizzakartons. Wie leben denn die Leute?
Du hast schon einige gesehen.
Ja.
Schön fand ich auch die Geschichte mit dem, kannst du mal gucken, ob der wirklich so klein ist. Kannst du es vielleicht auch mal kurz erzählen?
Also, na Gott, sowas verdränge ich ja immer. Es gibt eine bestimmte Art, wie mir Männer schreiben, wo ich dann schon weiß, okay, da kommt garantiert ein Penisfoto hinterher. Meine Freundin sagt, na, es ist irgendwie nicht so richtig und nicht so wie bei allen anderen. Kannst du mal gucken, also das ist jetzt stark zusammengefasst, dazwischen liegt so ein E-Mail-Wechsel von 3, 4, unabhängig davon, ob ich antworte oder nicht, 3, 4 Mails. Und dann kommt immer ein Foto, immer. Und bei einem, das war dieser geschälte Finger, war das wirklich so erschütternd, dann kam da so ein rosa Stummelchen. Und da konnte ich nicht anders, als zu schreiben, du, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Aber weil es wirklich, da gab es auch nichts.
Da gab es nichts mehr zu sagen. Nee. Ich glaube, er hatte aber auch noch ein bisschen, war nicht so nice, wie er geschrieben hatte.
Nee. Oder
das war dann...
Nee, das war überhaupt nicht. Naja, jedenfalls ungefragte Penisfotos eigentlich bestellt... Entschuldigung, mein Hirn ist heute noch nicht so. Das ist mein erster Arbeitstag. Ich muss mal warm laufen.
Meiner auch.
Erfüllt den Tatbestand der sexuellen Belästigung und eigentlich sollte man das ganz leger weiterleiten. Aber der Aufwand ist mir meistens zu groß. Aber vielleicht fange ich das mal an. Ich kündige das hiermit an.
Ich habe ich dir erzählt, ich werde das jetzt immer in meinen Stories posten, so dass man nicht sehen kann, aber schön mit
Namen.
Ich bekomme aber Gott sei Dank nicht so viele wie du.
Es ist auch weniger geworden, aber das wird jetzt mit der neuen Sendung sicher nochmal kommen. Ja.
Da müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Ja. Ich wollte nochmal fragen, wie du dich eigentlich fühlst, weil du ja sehr viel mit Sex in Verbindung gebracht wirst. Aber du hast ja so unfassbar viel zu geben. Ich finde auch deine Bücher, wenn man deine Bücher liest, ich habe ja alle gelesen, wirklich, ich finde sie toll. Lest die Bücher, ich packe sie auch nochmal in die Shownotes.
Naja, es gibt also, da schon so ein paar, die nicht so toll sind dort
drunter. Du schreibst immer toll. Es ist zumindest amüsant und es ist, man nimmt auch immer was mit. Ich finde auch in deinen Büchern merkt man aber die Entwicklung von den Fokus auf die Sexualität und Entwicklung von Sex und der Umgang zwischen Mann und Frau.
Ich will es hoffen.
Hin zu, mehr zum Ganzheitlichen eigentlich und eben auch das, was du gesagt hast, finde dich gut, sonst findet dich keiner, das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Hast du das Gefühl, du wirst manchmal zu sehr reduziert auf die Sexualität und wie geht es dir damit?
Danke, dass du das fragst. Also das Ding ist tatsächlich, gerade wenn man beim Fernsehen arbeitet, Sexualität lässt sich halt besser darstellen, bildlich, als jetzt das Thema Selbstliebe oder persönliche Entwicklung oder Partnerschaft überhaupt. Und tatsächlich ist das beim Fernsehen ein Problem, weil wir brauchen da bildliche also Bilder einfach, um das Ganze zu begleiten. Und ja, also für mich ist Sexualität oder der Sexakt an sich, der ja dann im Fernsehen hauptsächlich behandelt wird, eher die Spitze des Eisberges. Du siehst das, aber darunter liegt ja das Ganze. Warum suchst du den aus? Wie fühlst du dich dabei? Warum fühlst du dich nicht gut? Warum fühlst du dich gut? Was ist deine Motivation, Beziehungen einzugehen und so weiter? Und das finde ich viel, 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 viel spannender als... Ja. Wie die Leute ihre Geschlechtsteile ineinander stecken. Das ist ja ein relativ überschaubarer Akt, wenn man das mal so betrachtet.
Richtig, ja. Du hast mir auch einmal den Rat gegeben, zu gucken, warum ich mich überhaupt, also dass nicht jeder Mann immer direkt mein Partner sein muss. Mhm. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, beispielsweise. Ne? Das war für mich immer dann direkt... Ich gehe mit dem ins Bett oder ich habe was mit ihm und dann habe ich das bis zur Heirat im Endeffekt durchgemacht.
Ja, ja, genau. Aber es gibt auch Männer, mit denen man befreundet sein kann oder mit denen man kulturellen Austausch begehen kann oder was weiß ich. Und ich habe das früher auch so gemacht. Ich habe jeden Mann danach...
Das wollte ich dich gerade fragen. Danke.
Ach so.
Du selber erzählst. Nein, super. Ja. Erzähl weiter.
Na, ich habe jeden Mann danach eingeschätzt, ob er, wie groß sein Partnerpotenzial ist und wie groß meine Chance ist, diesen Typen, häufig ja auch Typen, die gar nicht gepasst haben oder richtige Trottel waren oder so. Aber das war mir egal. Ich wollte unbedingt, dass XY mein Partner ist, einfach, weil es eine Frage des Selbstwertgefühls ist. Je mehr Partner oder je besser der Partner ist, desto toller bin ich. Also so hat es, glaube ich, funktioniert.
Kenne ich absolut.
Ja.
Auch, dass man so Attribute bestimmte sucht, ne? Dass sie gut aussehen, dass sie gut aussehen sein.
Genau, müssen, das, die müssen Erfolg gut aussehen, weil das sehen ja die anderen. Ne?
Ja, uns, es hebt einen selbst an. Ja,
genau.
Ich kann mich da total wiederfinden.
Und
das habe ich genauso gemacht.
Ja, das ist aber total doof, weil man einfach die Partner, die tatsächlich zu einem passen, überhaupt nicht im Blick hat und weil der Mangel an Selbstwertgefühl einfach in ganz, ganz vielen Lebensbereichen wahnsinnig hinderlich und schädigend ist. Und ich hoffe, dass ich das, also bin seit längerem in Beziehung, ich hoffe, dass das nie wiederkommt, dieses Muster bei mir. Aber ja, das weiß ich ja nicht. In der Einsamkeit, wenn die so zuschlägt, kann ich mir schon vorstellen, dass alte Muster zumindest wieder aufbrechen. Aber das Tolle an Therapie ist ja, dass man, man kriegt die Muster oder die Dämonen quasi nicht weg, aber man kann anders mit ihnen umgehen.
Ja.
Und man lernt, mit ihnen umzugehen. Und ich habe am Kühlschrank so einen ganz putzigen Cartoon, von dem ich genau jetzt nicht weiß, was draufsteht, aber auf jeden Fall ist da ein Monster zu sehen und eine Person, die dem Monster gerade Tee serviert oder mit dem Monster Tee trinkt.
Das kenne ich, das Foto. Das ist so süß, das ist den Cartoon, das kenne ich. Das habe ich auch mal in meiner Story gehabt zum Thema Dämonen füttern. Das ist nämlich tatsächlich eine alte buddhistische Praxis. Shirt. Wird im Original mit einer Oberschenkelknochentrompete gemacht, unter anderem.
Ja, toll.
Die kann man aber auch weglassen, da gibt es ein ganz tolles Buch zu. Und ich finde, genau das ist es. Man hat, man sieht es, auch die Gefühle dazu kommen hoch und auch die Gedanken, aber man lernt, sie nicht zu glauben. Mhm. Und es ist eher so, dass du deine Monsterchen dann zu einer Tasse Tee einlädst und sagst, komm her, Schätzchen, da bist du ja wieder, ich weiß.
Ja, ich streichel dir jetzt das Bäuchlein und dann gehst du wieder zurück in deine Höhle. Genau. Ja. Und genau das macht Therapie. Und ich glaube, weil die Leute immer so wenig Geduld haben, halten sie Therapien dann auch nicht durch, weil sie denken, es passiert nichts und das große Wunder bleibt aus und ich fühle mich aber immer noch blöd. Ja, ist halt ein langer, langer Weg, aber irgendwann holst du die Monster raus, wenn du es willst und nicht, wenn die das wollen. Mhm. Und das ist eine erfolgreiche Therapie, nichts anderes.
Thema Monster rausholen. Tatsächlich bringst du ja schon, ich habe sie noch nicht gesehen, die neue Sendung, die startet am 13. Januar. Da bist du nackt. Und ich glaube, die Protagonisten, die Menschen, die dort mitmachen, sind auch nackt und es geht auch um das Thema Selbstwert. Ist das richtig?
Ja, also die Protagonisten sind angezogen.
Ah, okay.
Aber wir, also ich fungiere da als Gastgeberin und so Mama-Coach und die anderen Coaches und ich, wir sind nackt tatsächlich. Am Anfang haben wir Bodypaintings an oder aufgemalt und am vierten Tag sollen die Teilnehmer eben mit gestärktem Selbstvertrauen mit uns nackt ins Meer springen. Da geht es nicht um die Nacktheit an sich, also um das voyeuristische Nacktsein, sondern es geht eher um die innere Freiheit, die man eben durch so eine Nacktheit erlangen kann. Und ich habe am Anfang natürlich total mit mir gehadert, mache ich das nicht, das ist ja irre peinlich, dann sieht jeder, dass ich einen Bauch habe und einen dicken Hintern und so, aber das sieht man erstens auch durch die Klamotten und zweitens finde ich so wichtig, dass dieses Thema mal medial behandelt wird, wie sehr sich die Leute im Kopf machen darüber, wie sie aussehen und wie sehr das ihre Lebensqualität beschneidet, bei Menschen, die einfach völlig normal aussehen, so wie wir eben alle aussehen. Und da aber niemand darüber spricht, wie mangelhaft und blöde man sich fühlt und auch niemand weiß, dass die anderen sich genauso fühlen, gibt es halt dieses ständige Vergleichen. Und die sozialen Medien tun dann natürlich ihr Übriges dazu. Ja, und es gibt, also das Konzept basiert auf einer Studie der University of London und die haben untersucht, was das Selbstwertgefühl von Menschen mit so einer, die ihren Körper einfach nicht akzeptieren können, was es signifikant steigert. Und es ist tatsächlich Zeit mit normalen, unvollkommenen, nackten Körpern verbringen, weil du dann merkst, das ist ehrlich gesagt wurscht. Also nach einem halben Tag hat keine Sau sich dafür interessiert, wie ich nackt bin, sondern die haben darauf geachtet, was ich sage und wie ich handle, worauf Menschen, die nicht so viel Zeit haben wie wir in der westlichen Kultur, auch nicht achten. Ja? Ja. Und die Erfolge waren wirklich total überraschend. Ich war auch nicht sicher, ob es funktioniert, aber das war für mich bahnbrechend zu sehen, wie sehr die Leute aufgemacht haben, wie erleichtert die waren, wie sehr die endlich weinen konnten und wie sehr die sagen konnten, was sie belastet. Und natürlich ist der Körper nur Ausdruck der Seele. Das ist bei mir auch. Ich habe wahnsinnig Stress Auf mich prasseln 10.000 Emotionen ein von anderen Leuten. Ich kann das nicht immer gut wegfiltern, also esse ich mir halt so eine Speckschicht an zum Schutz. Fühle mich damit jetzt auch nicht immer top, aber ja, ich finde, dass es die Qualität meines Menschseins nicht beeinträchtigt. Und worum es eigentlich geht in dieser Sendung, ist nicht nur den Leuten zu sagen, ihr seid gut, wie ihr seid, sondern vor allen Dingen diese gesellschaftliche wie sagt man, also diese beschissene Angewohnheit von allen, alles bewerten zu müssen. Ja, sondern lasst die Leute doch einfach mal sein und nehmt sie an, auch in ihrem Schmerz und in ihrem Leid, und fragt wenigstens mal nach, warum isst du nichts? Warum isst du zu viel? Warum findest du, dass dein Körper hässlich ist, bloß weil er alt hat? Und dann lernst du die Leute kennen. Und Abraham Lincoln, wie ich jetzt weiß, hat mal gesagt, ich mag diesen Menschen nicht, offenbar kenne ich ihn noch nicht gut genug. Und genau das ist es. Wenn du
Das ist schön.
jemanden gut kennenlernst und all seinen Schmerz und sein Leid und seinen Weg verstehst, dann kannst du ihn im Grunde nicht mögen. Du kannst andere lieber mögen, aber du wirst diesem Menschen mit einem gewissen Respekt begegnen müssen, wenn du menschlich einigermaßen auf der Spur bist. Und das finde ich eigentlich eine tolle Konsequenz daraus. Also.
Stichwort Respekt. Jetzt leben wir in einem Zeitalter von Social Media und ich finde, dass da, also ist bei mir Gott sei Dank jetzt noch nicht passiert, aber ich habe ja auch nicht so viele Follower wie du jetzt zum Beispiel. Respekt in Social Media ist ja schon manchmal auch ein Thema. Hast du Angst vor dem, was da kommt oder was da kommen könnte?
Also was heißt Angst? Es ist mir unwohl dabei, weil, also auf Instagram ist es nicht so schlimm, aber ich glaube, weil Instagram auch eher so eine Fangeschichte ist und weniger so ein Diskussionsmodul, wie Facebook es
Ich
ist.
finde, es ist auch eine andere, es ist eine andere Atmosphäre. Ich habe jetzt zum Beispiel was zu Australien geteilt, in Instagram sofort Spenden weitergeteilt, Yogastunden, die ausgerufen worden sind, um für die Organisation, die ich da vorgeschlagen habe, zu unterstützen. Auf Facebook gab es, glaube ich, eine Reaktion. Ich habe das Gefühl, Instagram ist eine Community.
Ja, also Facebook ist einfach, ja, hast du sicher recht, so ein Ego-Trip, und da profilieren sich die Menschen auf ganz ätzende Art und Weise. Darum bin ich da auch überhaupt nicht mehr aktiv. Also ich lasse die Sachen von Instagram einfach weiterleiten. Facebook hat auch den Nachteil, dass die Leute mit einer Tastatur antworten können. Das geht bei Instagram nicht. Das heißt, du musst mühsam ins Handy eintippen, dafür sind die Leute dann doch zu faul. Aber also ich fand es schon bezeichnend, wie unterschiedlich die Reaktionen auf Facebook waren, auf meine Sendungsankündigung und auf Instagram. Ich werde aber auch da knallhart blockieren, ganz einfach. Also die Trolle können mich mal kreuzweise. Und es soll ja was Gutes bewirken. Und darum, naja, also wenn man so einen richtigen Idioten da hat, der ganz eklige Sachen schreibt, dann hilft es ja meistens, sich dessen Profil anzugucken, und dann weißt du Bescheid. Aber nervig ist es natürlich trotzdem. Ja, also mal gucken, ich krieg das schon hin. Ich habe ja auch nette Leute, die dann in die Bresche springen.
Ich habe eine ganz schöne Frage zugeschickt bekommen. Also einmal habe ich natürlich auch Fragen, weil ich habe es angekündigt, dass du im Podcast bist. Und es gab zum Beispiel auch eine sehr spezifische Frage zu einem besonderen Fetisch. Und dann gab es aber auch eine, auf die wir, glaube ich, jetzt nicht eingehen können, weil das so detailliert ist. Aber vielleicht kann ich es dir mal weiterleiten. Aber es gab auch eine Frage, die fand ich ganz schön. Bist du spirituell? Und wenn ja, in welcher Form?
Ich darf jetzt nicht sagen, dass ich in Wahrheit eine Gottheit bin, ne?
Dass du eine Gottheit bist? Ich bin
Psch,
Tantriker, natürlich.
psch.
Selbstverständlich darfst du das sagen.
Nein.
Das ist meine Religion sozusagen, meine Spiritualität.
Nein,
Selbstverständlich.
ich bin schon spirituell, ja. Ich glaube an das große Ganze. Mein älterer Sohn hat mal als Kind gesagt, wenn ich es richtig verstehe, dann ist Gott in allen von uns. Und das fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung des Göttlichen, was ja auch der Ursprungsgedanke jeder Weltreligion ist, was die dummen Menschen nur völlig missverstehen. Und wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, der weiß ja auch, dass alles von so einem Netz umspannt ist. Am verblüffendsten, finde ich, zeigt sich das bei Familienaufstellung oder so, bei einem guten Aufsteller oder Aufstellerin. Aber ja, doch, ich bin schon spirituell. Ich praktiziere jetzt nicht bestimmte Praktiken jeden Tag oder so, aber ich glaube schon sehr daran, dass das, was du in die Welt gibst, auch zu dir zurückkommt und dass die Gedanken dein Handeln formen, auf alle Fälle.
Ja, definitiv.
Also insofern, weiß nicht, ob das reicht, sich als spirituell zu
Ich
bezeichnen.
finde schon. Hast du ein Erlebnis mal gehabt, wo du ganz klar gemerkt hast, dass deine Gedanken jetzt diese jetzige Realität geformt haben? Hast du
Also,
sowas?
es gab mal eine Situation, die war ganz komisch, vor allem weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe. Da hat mein Vater gesagt, der ein sehr patriarchalischer Charakter ist, patriarchischer, wie auch immer.
Patriarchalisches, glaube ich.
Ihr wisst
Ich
schon,
weiß
was
nicht.
ich meine. So, also schwierig im Umgang, kurz gesagt. Aber weniger für mich, weil ich nicht da aufgewachsen bin, sondern mehr für meine anderen Geschwister. Aber jedenfalls, der sagte, ja, du musst die Ziele setzen. Wofür willst du denn schreiben? Da war ich ganz am Anfang. Und dann lag da so ein Stapel Geo-Hefte. Und ich mochte Geo immer. Ich habe das als Kind schon gelesen, weil die waren tolle Bilder und aufregende Geschichten aus aller Welt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal für Geo schreiben. Und ungefähr ein Jahr später hat mich der stellvertretende Chefredakteur von Geo angerufen,
Plötzlich.
gefragt, ob ich Zeit für einen Job hätte. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, Reportage schreiben zu wollen, tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich mich, also ja klar, logisch, also ich habe mich dann darauf fokussiert, Reportagen zu schreiben, aber dass es wirklich Wahrheit wurde, das hat mich schon echt verblüfft. Also ja. Aber ich merke natürlich auch, das merkt ja jeder, wenn ich positiv an eine Sache rangehe, klappt sie. Wenn ich negativ rangehe, klappt sie nicht. Das ist ja relativ simpel. Und warum das so ist, versteht man ja auch, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also, man kann schon sich das Leben formen, wie man will. Man muss bloß bereit sein, aus so bestimmten Entwicklungsstufen rauszugehen und einfach höher zu klettern.
Das hast du schön zusammengefasst und ausgedrückt. Und
Ja.
es wird auch unbequem manchmal. Bestimmte Entscheidungen werden dann einfach unbequem oder man muss Konsequenzen damit tragen.
Ja.
So meine Entscheidung, nur noch 20 Stunden in der PR zu arbeiten und das Yoga nebenbei zu machen und es dann halt weiter aufzubauen, verdiene ich halt weniger Geld.
Ja
Das
gut,
ist dann
aber
halt
die Frage
so.
ist natürlich auch, was wirst du mit Geld? Also
Exakt,
ich
das habe ich mir halt auch
verdiene
gesagt.
ganz gut inzwischen. Also ich bin da beim kleinen Fernsehsender, nicht bei einem riesigen hauptsächlich, aber ehrlich gesagt, das meiste nimmt mir das Finanzamt weg. Also insofern, so viel Unterschied ist da nicht. Aber klar, wir brauchen deutlich weniger, als wir uns so einbilden. Also,
Ja.
und man kann sich das Leben, weiß Gott, auch ohne tierisch viel Geld schön machen. Ich bin immer arm gewesen als Kind, darum, also ich kann in beiden Welten komme ich klar.
Du hast ja auch eine Eventreihe gestartet, Paulas Mädelsabend.
Stimmt.
Da bist du ja auch mit wahnsinnig vielen Frauen in Kontakt. Das ist etwas, was wir im Endeffekt teilen, weil in meinem Beruf, im Yoga, in der Philosophie, in der Praxis, was ich unterrichte, bin ich ja auch super viel mit Frauen in Kontakt. Und es sind bestimmte Themen, die mir immer wieder begegnen. Stichwort auch Körper, Bewusstsein, darüber haben wir gerade
Ja.
gesprochen. Selbstwert, das sich nicht erlauben, Frau zu sein oder das Hadern, Frau zu sein. Ich habe auch letztens einen Workshop gehabt, da war das Thema Schönheit ein ganz großes Thema, weil ich gesagt hatte, bitte bringt euch etwas mit. Eine Kleidung, Klamotte mit, in der ihr euch schön fühlt. Und das war ganz, ganz schwierig für ganz viele. Merkst du auch so bestimmte Thematiken bei dir, bei dem Mädelsabend, die immer wieder vorkommen und wo du sagen würdest, das sind Strömungen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben oder an denen wir wachsen dürfen, um das positiv auszudrücken?
Also, ich kann ja aus einer Gruppe von Frauen genau die raussuchen, die zu Paulas Mädelsabend kommen. Das ist eine sehr homogene Masse, ein paar Akademikerinnen, also die Mitte der Gesellschaft, richtig. Und altersmäßig sehr breit gefächert, 18 bis 60, so. Und Beziehungsführung oder wie finde ich eine richtige oder die richtige Beziehung, den richtigen Partner, ist ein ganz, ganz großes Thema. Von Stadt zu Stadt abhängig ist das Orgasmusthema. Es gibt tatsächlich regionale Unterschiede in der im Willen, darüber zu sprechen, dass es manchmal da Probleme
Lass mich
gibt und so.
raten. In Nordrhein-Westfalen wird offener darüber gesprochen.
In Nordrhein-Westfalen komme ich jetzt erst im
Ach so,
März,
okay.
aber in Lüneburg zum Beispiel war da nichts. In Jena waren sie relativ still am Anfang. In Hamburg hingegen extrem offen.
Ja.
In Berlin an einem Tag extrem offen, an einem Tag total verschlossen. Also es ist wirklich.
Was gibt es denn da für Fragen zum Thema Orgasmus oder
Naja, wie kriege ich einen? Was mache ich, wenn es bei der Penetration nicht klappt? Glaubst du, dass jede Frau einen Orgasmus haben kann? Und also bei der Penetration. Und ich bin.
Aber Wahnsinn, denken das wirklich immer noch ganz viele, dass es nur dadurch kommt?
Dass es wodurch kommt.
Dass der Orgasmus nur durch die Penetration
Nein,
kommt?
das nicht. Aber sie wollen gerne während der Penetration einen haben. Selbstbefriedigung, da klappt es meistens schon ganz gut, bei manchen aber auch gar nicht. Aber viele wünschen sich, während der Penetration einen zu haben und haben dann aber, wenn man so ein bisschen Technik-Nachfragen stellt, wird da halt unglaublich rumgehampelt im Bett. Also auch in anatomischer Unkenntnis, ja. Die Vagina hat halt keine Reiberezeptoren und da kann der da rumstochern, wie er will. Es wird nicht so viel
Was soll
bringen,
denn
ja.
passieren dann?
Und dann sage ich immer, Tempo raus, nehmt euch Zeit, ein bisschen näher ran, mehr Orange auspressen als den Specht machen.
Sag
Und
auch immer gerne, da kommt keiner raus. Weißt du, manche
beim
klopfen
Klopf
hier so
da
auf
so,
die Klitoris
hallo,
drauf. Hallo.
uhu.
Es ist immer noch keiner zu
Überraschung.
Hause.
Ja, also das sind so die Hauptfragen und ganz, ganz viele Fragen
Darf ich
zum
dich noch kurz
Thema
was fragen dazu?
Selbstliebe. Ja.
Ich habe so ein, ich gebe ja auch Frauen-Workshops und habe ich so ein Klitoris-Modell richtig mit, weil das viele auch gar nicht kennen. Hast du
Das
sowas dann
so
auch mit
ewig
dabei?
lang ist.
Ja, und was ich
Ja.
jetzt ja auch gelernt habe, dass sie auch noch nach hinten geht. Das heißt, wenn du kommst und das gar nicht, und die Klitoris nicht involviert ist, angeblich nicht involviert, ist es meistens auch die Klitoris, weil sie halt
Ja,
eben
klar.
dahinter liegt oder so drumherum liegt
Ja.
und dass das dann halt eben auslöst. Aber viele wissen gar nicht, wie sie tatsächlich aufgebaut ist.
Ja.
Ich habe extra ein 3D-Modell bestellt.
Ja, bringe ich nicht mit, das sollen die dann zu Hause googeln, aber also diese Sprachlosigkeit, die macht mich immer ganz sprachlos, weil die Menschen auch mit ihren Partnern nicht darüber reden können, was jetzt schön ist und was nicht so. Also wenn da so ein Typ jahrelang rumstochert und die sich immer noch denkt, die Frau, na, Hauptsache er macht gleich fertig, ist klar, dass die Sexualität jetzt nicht erst was bewertet wird, wonach man strebt. Ja, das ist dann so Dienst nach Vorschrift und dann haben die halt mit 40 keine Lust mehr und das war's. Und dann trennen die sich, weil der Sex ist ja doof und fertig. So. Anstatt zu sagen, du, pass auf, ich weiß, du hast es in Pornos vielleicht so gelernt oder vielleicht hast du auch Fragen, aber traust dich nicht. Lass uns doch mal zusammen erkunden, wie es am schönsten ist. Ziehen die das durch bis zum bitteren Ende und ärgern sich dann, dass alles doof ist. Und selbst wenn jemand unglücklich ist in der Beziehung, nicht zu sagen, du, momentan geht es mir nicht so gut, lass uns mal irgendwie darüber reden, wie wir es uns muckeliger machen können oder lass uns überhaupt mal miteinander reden. Ja, Kommunikation ist ja das A und O, auch also in allem. Und es gibt jetzt eine Studie aus Kanada, die herausgefunden oder untersucht hat, wie Sex in Langzeitbeziehungen knackig bleibt. Und das ist pipi einfach. Ich sage immer, geht zusammen spazieren. Das reicht meistens schon, aber die drehen es noch ein bisschen weiter. Man muss zusammen kleine Abenteuer erleben. Das kann seinen Töpferkurs gemeinsam machen, das kann auch sein, aus dem Hubschrauber springen, was auch immer die Leute wollen. Und was dabei passiert, ist, dass im Gehirn derselbe Hormoncocktail ausgeschüttet wird wie beim Verliebtsein. So, und nicht nur das, sondern du erlebst deinen Partner dann auch wieder als zuverlässigen Partner, als heldenhaften Partner, als jemanden, mit dem es Spaß macht, Dinge zu tun, was ja im Alltag immer so ein bisschen untergeht. Und ja, 37 bis 45% aller Paare haben danach gesagt, sie haben jetzt besseren Sex und freudvoller. So. Und ich bin sicher, mit ein bisschen dran arbeiten kann man die Zahl auch noch in die Höhe schieben. Aber es hilft halt nicht, eine Beziehung einfach so laufen zu lassen und dann wird es schon. Das ist halt, das ist das Ätzende so ein bisschen an Beziehungen. Man muss sich halt da total anstrengen. Ja, so ist es halt.
Das zweite Thema, meintest du, ist Selbstwert, was dir da begegnet. Was sind da, dürfen die Frauen da Fragen stellen? Oder
ja, ja, immer. Ich quatsche die so ein bisschen weich, 1,5 Stunden lang und dann dürfen sie Fragen stellen. Vorher klappt es nicht, sie trauen sich nicht. Und ja, Selbstwertgefühl, da können wir beide ja auch aus einem tiefen Topf schöpfen. Viele fühlen sich hässlich und nicht liebenswert und nicht fraulich genug, sind wie Lastenesel, die ächzen unter Job, Beziehungen, sexy sein und dann auch noch irgendwelche Hobbys haben oder was weiß ich, Hunde, Tiere, Hausarbeit. Und das ist einfach viel zu viel. Und ich glaube, dass diese Gesellschaft sich aber nur weiterentwickeln kann, gemeinsam, wenn wir auch sagen, so, ich habe jetzt den Rand so voll, ich will nicht mehr. Wir müssen jetzt dieses Hausarbeitsthema oder dieses Putzen oder irgendwas, das müssen wir gemeinsam in den Griff kriegen. Aber wir Frauen neigen leider immer noch dazu, dann lieber unseren Ärger runterzuschlucken und doch selber rumzuräumen. Irgendwo habe ich heute, ach nee, genau, im Frühstücksfernsehen habe ich auf Instagram gesehen, haben sie herausgefunden, dass Männer pro Woche 7 Stunden mehr Hausarbeit produzieren. Für die Frau.
Okay.
Also, das wäre ja eine schöne Beschäftigung für den Mann, das Zeug einfach selber wegzuräumen und nicht immer zu sagen, na gut, dann mache ich es halt, der blöde Idiot. Ja. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass Männer angesichts einer Spülmaschine immer so Tyrannosaurus Rex-Ärmchen kriegen und offenbar nicht in der Lage sind, diese Tür zu öffnen, um das reinzustellen, sondern es immer daneben ins Waschbecken stellen müssen.
Ja, definitiv, kenne ich auch.
Ja,
ich
glaube, warum ist
das liegt
so
an der Gehirnstruktur. Das ist genauso wie, Sie stehen vorm Kühlschrank, die Butter liegt in der Mitte des Kühlschranks,
Sie sehen's
deutlich
nicht.
Sichtbar. Und dann fragen sie, wo ist denn die Butter? Die liegt im Kühlschrank. Ich sehe die nicht.
Ja.
Doch, die ist da. Nein, die ist wirklich nicht. Kannst du mal kommen? Und dann liegt sie dann ganz groß und breiter. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, dass es mit der Gehirnstruktur zu tun hat. Und ja, was
ja,
auch
immer. Gott, also, naja. Ich sage sag immer anatomisch, weil ich weiß ja pro Kind, wo die großen Nicht-Finde-Stellen sind. Und dann sage ich mal auf Brusthöhe, auf Bauchhöhe, auf Kniehöhe. Guck mal auf Augenbrauenhöhe. Und dann, das ist da nicht, doch, guck nochmal genau, streck mal die Hand aus, einfach geradeaus. Ach so. Und ja, es kann sein. Also, was ist, ja, durchgehend. Also, ich habe selten einen Mann erlebt, der freiwillig mit seinem Geschirr, doch mein ältester Sohn hat jetzt angefangen, aber auch nur, weil er so ein Pedant ist. aber der dann einfach das Logische tut, wie ich räum's direkt ein.
Ja.
Aber,
naja. Bei den Fragen, die dir gestellt werden, ne, hast du da so ein oder zwei Ratschläge, die dir auch total wichtig sind, so Botschaften, die du gerne mitgeben würdest?
Natürlich 1000, aber da das häufig in Kombination mit Fragen zur Partnerschaft kommt, ist mir das Allerwichtigste, dass die Leute begreifen, wenn sie beziehungsabhängig sind und sich auch so verhalten. Also wenn sie sagen, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich einen Partner habe, egal wie scheiße dieser Partner ist oder sie behandelt oder wie unnütz er sonst sein mag. Und
habe ich auch gemacht früher, ne?
Ja, klar. Man muss ja auch erst die Fehler machen, um sie dann...
Kannst du dir vorstellen, ich hatte mal einen Freund... Der musste mich noch nicht mal einschließen, aber der hatte mich psychisch so weit gebracht, dass er mich in ein... Weil wir hatten uns gestritten, weil ich die Spiegeleier nicht richtig gemacht hatte. Und darüber ist er so sauer geworden, dass ich in ein Schlafzimmer gehen musste. Und das durfte ich nicht verlassen. Und er hat sich seine Freunde eingeladen. Die Tür war auch offen, ich bin aber nicht rausgegangen. Und die Freunde sind auch zu mir gekommen und haben gefragt, so, hey, möchtest du dich nicht zu uns setzen? Und ich habe gesagt, nein, ich darf nicht. Und
das ist krass.
Das, ja, und... Da, in diesem Moment, als ich da saß auf dem Bett und mich irgendwie der Zweite gefragt hat und ich gesagt habe, ich darf nicht rauskommen, habe ich diese offene Tür angeguckt und mein Koffer war in einem anderen Land. Ich war mit einem Griechen damals zusammen und habe gedacht, was the fuck tust du denn hier? Du lässt dich, du brauchst noch nicht mal einen Schlüssel, um dich einsperren zu lassen.
Wie alt warst du da?
Da war ich noch jung, 22, glaube ich, 21.
Und bist du dann gegangen?
Ich bin dann gegangen, ja. Ich bin am Koffer gepackt und raus aus der Wohnung. Es war in Athen. Meine Tante war Gott sei Dank gerade auch in Athen. Und da bin ich dann dahin. Und dann wir zurückgeflogen. Aber das war, also das Verhaltensmuster kam natürlich später auch noch weiter. Ne? Mhm. Also es war hauptsächlich dann die Suche halt nach, wie du gerade auch schon gesagt hast, nach Partnern, die mich irgendwie in einer Form aufwerten. Mein Ex-Mann war total cool und angesagt damals. Ich fand ihn erst ganz arrogant und dann total toll. Ich war auch sehr in ihn verliebt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es hinterher gar nicht auf den Prüfstein gestellt. Passen wir noch zusammen? Wo können wir vielleicht ansetzen? Wo können wir uns gemeinsam weiterentwickeln? Und auch nicht dazu eingeladen, sondern ich war irgendwie so immer gefangen in mir selbst.
Schrecklich, ja. Also bei mir war es nicht so extrem, aber es gibt viele Frauen, die ja irgendwo dazwischen rumgeistern und in Partnerschaften leben, die kreuzunglücklich sind, allein um der Partnerschaft willen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass sie dafür einen Blick entwickeln, weil es einfach das Leben so unfrei macht, wenn du dich so verhältst. Ja. Und wichtig ist mir auch beizubringen, dass Selbstliebe nicht irgendwas ist, das schluckst du und dann hast du es plötzlich, sondern das ist auch ein Prozess und der dauert für immer.
Ja.
Also, aber es ist wie in der Therapie, irgendwann lernst du damit umzugehen, ja. Und natürlich hat man schlechte Tage und gute Tage, aber grundsätzlich so viel Liebe in sich für sich zu tragen, dass niemand anderes dich antasten darf.
Ja.
Das muss sein.
Ich weiß gar nicht, ob Liebe eigentlich so richtig der Ausdruck dafür ist. Ich finde, es ist mir eine so vollkommene Respekt und Akzeptanz. Und das habe ich von meinem Coach von damals, von meinem Handelgroup-Coach geklaut. Sie hatte mir gesagt, und das kann ich so unterschreiben, ich wollte das immer gerne erreichen, das Ziel. Und ich würde sagen, ich habe es erreicht. Sie meinte zu mir, sie ist unbreakable. In dem Sinne, dass sie weiß, egal was passiert, das Fundament wird nicht mehr zerbrechen.
Ja.
Und so fühle ich mich auch. Das Fundament wird nicht mehr zerbrechen und noch mehr. Ich habe mich selbst in mein Herz gelegt. Und diese Ruhe, das habe ich gerade heute auch in dem Podcast davor, den ich aufgenommen habe, erzählt. Das Gefühl, jetzt mit 43 zu haben, ist, glaube ich, das allergrößte Glück, mit was ich irgendwie in diesem Leben geschenkt bekommen habe.
Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild, genau. Ich bin auch nicht mehr zu brechen. Und so sollte es allen gehen, weil wir dann vernünftiger miteinander umgehen könnten.
Ja.
Und dann würde niemand Opfer werden von irgendwelchen Geistesgestörten, die es da draußen leider sowohl Männer als auch Frauen gibt. Und ich habe ja auch einen Podcast. Ein Podcast des Scheiterns.
Der deutlich erfolgreicher ist als meiner.
Warte.
1,3 Millionen Hörer.
Wahnsinn. Nee, drei haben wir inzwischen.
Drei Millionen. Stimmt, nur die eine Folge war bislang einmal 1,3 Millionen geklickt worden alleine. Ne? Millionen, Wahnsinn.
Ja. Naja, ich glaube, die ganz, ganz großen Podcasts haben noch mehr. Aber wieder, also es läuft gut. So. Auf jeden Fall kommen da. Was hast du davor gesagt?
Unbreakable. Und dein Herz
genau. Und da sind ganz, ganz viele Leute, die eben so auf brüchigem Fundament bauen. Mhm. Das ist wirklich meine allergrößte Leidenschaft, da zu helfen, dass das Fundament steht.
Das machst du auch ganz toll. Ich liebe deinen Podcast.
Danke.
Paula Podcast des Scheiterns. Verlinke ich auch nochmal hier drin.
Danke. Ich liebe deinen Podcast.
Danke.
Und dich.
Und gemeinsam machen wir uns einfach stark dafür, dass wir mehr Menschen helfen,
sie selbst zu sein. Ja, ohne dass irgendjemand sagen darf, so wie du bist, bist du aber falsch.
Das finde ich gut. Also, wir lieben euch.
Wir lieben euch.
Wir lieben euch.
Und ihr euch hoffentlich auch.
Danke.
Danke dir.
Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zapienski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so, aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt_Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.